DW Menschen und Märkte.
Einen warmen Februar mit wenig Arbeitslosen, einen reumütigen Spekulanten, der eine ganze Bank in die Pleite getrieben hat, billiges Öl in Nigeria und jede Menge Erdgas in Israel, von dem keiner weiß, wohin damit. All das haben wir heute für Sie im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Hilke Fischer, herzlich willkommen. Regen statt Schnee, Plusgrade statt Frost. Der Februar hat sich in Deutschland bislang von einer recht milden Seite gezeigt. Beschäftigte im Baugewerbe oder der Landwirtschaft können sich über diesen unwinterlichen Winter freuen. Es gab weit weniger Entlassungen als in anderen Jahren. Seit 1991 war die Arbeitslosigkeit im Februar nicht mehr auf einem so niedrigen Stand wie in diesem Jahr. Wolfram Welzer berichtet.
Dass die Arbeitslosigkeit in einem Februar zurückgeht, ist außergewöhnlich. Nur noch 3.017.000 Arbeitslose, die Arbeitslosenquote bei 6,9% und das bei weiter steigender Beschäftigung und starker Arbeitskräftenachfrage aus der Wirtschaft. Das stimmt auch den sonst so nüchternen Chef der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, Frank-Jürgen Weise, optimistisch. Dennoch warnt er vor Euphorie.
Es sind keine blendenden Zahlen. Es sind 3,7 Millionen Menschen, die im Endeffekt arbeitslos sind oder in Weiterbildung, weil sie Arbeit suchen. Die gute Entwicklung ist, wir kommen von 5,4 Millionen, aber die arbeitslosen Menschen, die heute auf uns angewiesen sind, die darauf angewiesen sind, dass die Wirtschaft gut funktioniert, die haben den Anspruch, dass man sich um die auch kümmert.
Aber dieses Kümmern ist offenbar schwerer geworden. Laut einer heute bekannt gewordenen Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen vermitteln Arbeitsagenturen und Jobcenter immer weniger Menschen in Arbeit. 2011 waren es noch 372.000, im vergangenen Jahr nur noch 272.000. Weise kennt die Zahlen und sagt, die Kritik sei ernst zu nehmen.
Die Menschen, die heute arbeitslos sind, die haben wirklich Probleme, die haben wirklich Anliegen, die sind nicht mit 30 Minuten Vermittlungsgespräch und Stelle zu bedienen, sondern da braucht man mehr Zeit, mehr Geduld, mehr Zuwendung zu den Menschen.
Weise sieht hier aber auch die Politik gefordert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter beschäftigten sich aufgrund komplizierter Gesetze und Verordnungen immer mehr mit Verwaltung und der richtigen Berechnung der jeweiligen Hartz-IV-Zahlungen. Der BA-Chef vermied es aber, als Konsequenz aus der Misere mehr Personal vom Bund zu fordern. Stattdessen gab Weises Vorstandskollege Heinrich Alt als Ziel in Sachen Arbeitsvermittlung aus,
dass wir zumindest unter die Million kommen wollen in diesem Jahr bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Das halten wir auch für machbar. Wir können ja keinen Arbeitgeber zwingen, einen Arbeitnehmer einzustellen. Was uns aber gut gefallen würde, wäre, wenn Arbeitgeber Langzeitarbeitslosen zumindest die Chance geben würden, sich in einem Vorstellungsgespräch zu präsentieren.
Doch derzeit sei es so, dass selbst die öffentliche Hand, Wohlfahrtsverbände und Kirchen Langzeitarbeitslose gar nicht mehr zu Vorstellungsgesprächen einladen würden. Eine derartige Stigmatisierung von Menschen müsse die Gesellschaft beenden. Erneut bekräftigten sowohl SPD-Mann Alt als auch Unionsmann Weise, dass es aus Sicht des Arbeitsmarktes keine nennenswerten Probleme mit dem Mindestlohn gebe. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass er Arbeitsplätze koste.
20 Jahre ist es her, da trieb der Spekulant Nick Leeson die traditionsreiche britische Barings Bank in die Pleite. Leeson war Händler in Singapur und jonglierte heimlich mit großen Summen, bis er sich spektakulär verspekulierte und dafür ins Gefängnis wanderte. Heute lebt Leeson in Irland, schreibt Bücher und hält Vorträge. Stefanie Pieper hat ihn getroffen.
It's definitely the most embarrassing period of my life.
Als die peinlichste Zeit seines Lebens bezeichnet Nick Leeson auch in der Rückschau, was in jenem Februar 1995 passiert ist, als das Foto eines gerade 28-jährigen Bankers auf der Flucht die Titelseiten und die Nachrichtensendungen weltweit ziert. Auch heute noch übernimmt Leeson die volle Verantwortung für seine Taten.
It's totally my responsibility. I knew what I was doing all of the time. I knew that I shouldn't be doing it, but I continued all the same.
Er kennt nur den Erfolg, nicht den Misserfolg. Anfang der 90er Jahre gilt Leeson als aufstrebender Starhändler der 1762 gegründeten Barings Bank, die auch die Queen zu ihren Kunden zählt. Er wird nach Singapur geschickt und spekuliert dort verbotenerweise mit dem Geld der Bank, was dieser zunächst hohe Gewinne beschert. Und Leeson liebt seinen Job.
I loved every minute that I worked in the city and I loved every minute that I worked in Asia up until a point when it started to go bad in Singapore.
Bis seine Wetten auf den japanischen Aktienmarkt mächtig schief gehen. Seine dreistelligen Millionenverluste versteckt er auf einem Geheimkonto, bis ihm seine Chefs spät aber doch auf die Schliche kommen und die Barings Bank ruiniert ist. Nick Leeson schreibt I'm sorry auf einen Notizzettel und flieht über Malaysia nach Frankfurt, wo er verhaftet wird. Nach seiner Auslieferung und dem Prozess in Singapur sitzt er dort für rund 4,5 Jahre im Gefängnis.
The biggest lesson from prison was there are things that you can influence, things that you can't influence, you just don't worry about.
Mach dir keinen Kopf über die Dinge, die du eh nicht ändern kannst. Das nimmt Leeson aus dem Knast mit. Er hat seine Strafe abgesessen, anders, sagt er, als die, die für den Finanzcrash von 2008 mitverantwortlich sind.
So if people don't think there is adequate deterrent or punishment, then they will continue to do what they do because they're getting away with it.
Solange den Bankern keine massive Strafe droht, solange sie davonkommen, machen sie einfach weiter. Weder die Banken noch die Aufseher noch die Politik hätten aus der Barings-Pleite gelernt, urteilt Leeson heute.
There are immediate lessons learned and then forgotten. The industry is well able to forget and forget quickly.
Die Branche vergisst ihre Lektionen schnell wieder und die Aufpasser hinken den findigen Finanzlern sowieso stets hinterher, meint Leeson. Er lebt inzwischen in Galway in Irland mit seiner zweiten Frau und verdient sein Geld seit einigen Jahren damit, Bankern Vorträge zu halten.
It's all down to poor systems, poor controls, poor quality of people. And that's the same today as it was 20 years ago.
Miese Kontrollen, mieses Risikomanagement, mieses Personal. Das ist das Problem, damals wie heute, ist der 48-Jährige überzeugt. Dass ausgerechnet er zum Mahner geworden ist und Banken zum Risikomanagement berät, birgt eine gewisse Ironie, wie Leeson zugibt.
I think there's a certain amount of irony, but at the same time, if you want to learn from the mistakes of yesterday, you have to embrace that.
Er will, dass andere aus seinen Fehlern von gestern lernen. Noch im Gefängnis erhält Leeson die Diagnose Darmkrebs und ist sich sicher, diese Branche hat mich krank gemacht.
It's an industry that also made me ill.
Doch obwohl er fürchtet, dass für die Banken die Gier und das Streben nach immer mehr Profit über allem stehen, faszinieren ihn die Finanzmärkte bis heute, auch wenn er selbst nicht mehr spekuliert.
For me, still, the financial markets are the best place to work.
Aber wohl keine Bank würde ihn mehr einstellen, sagt Leeson fast bedauernd. Also wird er weiter Vorträge halten, seine verschuldeten Freunde in Irland beraten und seinen Kindern vermitteln, jeder darf Fehler machen, jeder sollte sich in schwieriger Lage Hilfe holen und jeder verdient eine zweite Chance. Er findet auch Nick Leeson.
Nigeria ist der wichtigste Erdöllieferant Afrikas. Doch durch den abgestürzten Ölpreis sinken in dem westafrikanischen Riesenland die Staatseinnahmen. Die Ausgaben hingegen sind immens, nicht zuletzt wegen des bislang wenig erfolgreichen Kampfes gegen die Terrorgruppe Boko Haram. Alexander Göbel berichtet.
Noch Ende 2014 hatte Nigerias Finanzministerin Gozi Okonjo-Iweala keine Gelegenheit ausgelassen, um zu signalisieren, ja, der Ölpreis sinkt, aber wir haben alles im Griff.
If it falls to $70, we are ready with additional measures.
Wir sind vorbereitet, wenn der Ölpreis auf $70 pro Barrel sinkt, wenn er auf $65 sinkt und selbst auf 60.
And we have a third set of measures at 60.
Mittlerweile aber wird ein Barrel der Sorte Brent auf dem Weltmarkt für unter 60 US-Dollar verkauft. Andere Sorten sind noch billiger. Nigerias Währung, der Naira, ist im Sturzflug. Und der Zentralbank bleibt nichts anderes übrig, als ihn gegenüber dem Dollar weiter abzuwerten und die Zinsen zu erhöhen. Der Preisverfall beim Öl reißt Löcher in den Haushalt und in die Einnahmen der großen internationalen Konzerne wie Total und Shell. Das wiederum schadet aber auch Nigerias Ölunternehmern und industrienahen Dienstleistern. Die großen Ölkonzerne haben hier ihre Produktion zurückgefahren. Sie sparen auch bei der Wartung ihrer Anlagen, sagt Jagede Paul, Geschäftsführer der nigerianischen Firma Japol. Gerade erst waren Japol und viele andere lokale Firmen in den Markt eingestiegen, dank der Reformen, mit denen die nigerianische Regierung endlich den Weg freimachen wollte für mehr inländische Investitionen. Auf den Kosten bleiben derzeit viele Unternehmen sitzen. Für uns heißt das weniger Arbeit und Entlassungen. Wir sind jedenfalls direkt betroffen.
business as well.
Nigeria hängt am Öl. Das schwarze Gold musste bislang 75% der Staatseinnahmen und fast 100% der Exporterlöse decken. Jetzt ist es immer weniger wert. Laut einer Analyse der Zeitschrift Economist werden Nigerias Ölexporte in diesem Jahr 67 Milliarden Dollar bringen, fast ein Fünftel weniger als im letzten Jahr. Austin Awuru, Vorstand des nigerianischen Ölförderers Seplat, will trotzdem optimistisch bleiben. Die Nachfrage der USA kann weiter sinken, aber die Nachfrage der Chinesen kann weiter steigen. Und auch Indien wird mehr Öl brauchen. Das könnte unsere Chance sein. Vor allem aber die Nachfrage auf dem afrikanischen Kontinent wird sich in den nächsten 6 Jahren verdreifachen. Wir können damit spielen, wenn der Preis sich zwischen 70 und 80 Dollar pro Barrel einpendelt. Doch Analysten der Deutschen Bank sagen, Nigeria bräuchte momentan einen Ölpreis von 120 Dollar, um seinen Haushalt zu stabilisieren. Er müsste also doppelt so hoch sein wie gerade. Keine Panik, sagt Bashir Yeguda, Nigerias Minister für die Finanzierung der Bundesstaaten. Nigeria sei und bleibe gut aufgestellt. Ganz sicher ist Nigeria nicht pleite. Es heißt überall, der Absturz des Ölpreises werde uns Probleme bereiten. Aber schon lange vor dem Preisverfall haben wir mit der Diversifizierung der Wirtschaft begonnen. Und heute haben wir zahlreiche Sektoren jenseits des Öls, die sich gut entwickeln. Unsere Volkswirtschaft wird nicht untergehen. Wir schwimmen weiter. Der Minister schwärmt vom aufstrebenden Autobau, vom Kommunikationsmarkt, davon, dass große Konzerne wie General Electric oder Procter & Gamble in Nigeria investieren. Doch die Löcher, die der sinkende Ölpreis in die Staatskasse reißt, können die neuen Wirtschaftszweige nicht schließen. Das Dilemma, Sparmaßnahmen würden die Wirtschaft weiter schwächen. Außerdem kann sich die Regierung das kurz vor der Präsidentschaftswahl Ende März nicht leisten. Dazu kommt der extrem teure Kampf gegen die Terrorgruppe Boko Haram, in dem die Regierung unbedingt punkten muss. Letztes Jahr schon hat sie sich vom Parlament einen Kredit genehmigen lassen, 1 Milliarde Dollar für die Rüstung. Die Armee, in der es immer wieder gefährlich nach Putsch riecht, hält die Hand auf. Nigeria rutscht ins Defizit, die Inflation dürfte weiter steigen und das wiederum dürfte den Naira weiter unter Druck setzen.
Nicht nur Nigeria würde gerne stärker von seinen Rohstoffvorkommen profitieren. Seit vor einigen Jahren vor der Küste Israels riesige Gasfelder entdeckt wurden, herrscht dort Aufbruchstimmung. Doch nicht nur sinkende Preise, sondern vor allem geopolitische Unsicherheiten sorgen dafür, dass der Exportboom bislang ausgeblieben ist. Thorsten Teichmann.
Noble Energy's involvement in Israel has captured widespread attention in the energy industry.
In den Videos des US-Energiekonzerns Noble Energy geht es um Aufbruchstimmung. 2009 entdeckten Noble Energy und dessen Partner das Gasfeld Tamar mit fast 200 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Experten rechnen vor, dass allein die Fördermenge des Feldes Tamar Israels Energiebedarf in den kommenden 20 Jahren deckt. Aber seit 2010 ist ein noch größeres Gasfeld entdeckt worden, Leviathan. Die israelische Regierung, der US-Konzern Noble Energy und die israelischen Partnerunternehmen Delek und Avner wollen deshalb den Export von Erdgas erschließen. Es geht schätzungsweise um zig Milliarden US-Dollar. Der Chef von Delek, Gideon Tadmor, spricht 2013 von einem historischen Wandel. Israel verfügt über mehr Gas als für den eigenen nationalen Verbrauch nötig. Deshalb wird Israel zum Exporteur von Erdgas aufsteigen. Der Staat profitiert davon nicht nur wirtschaftlich, sondern es ermöglicht uns auch, unsere politische Stellung zu verbessern.
As an exporter of natural gas.
Mittlerweile sieht das Bild etwas anders aus. Um Gas exportieren zu können, muss es heruntergekühlt verflüssigt werden. In Israel gibt es keinen geeigneten Standort dafür. Eine Offshore-Anlage ist nicht erprobt und unendlich teuer. Fallende Rohstoffpreise stellen Investitionen zumindest zeitweise in Frage. Noble Energy sucht für den Export deshalb nach Partnern, zum Beispiel Ägypten, erklärt John Kagan von der Organisation für nachhaltige Wirtschaft.
If they can get some deals with Egypt, Egypt has large LNG plants that are sitting empty.
Wenn sie einen Deal mit Ägypten hinbekommen, wäre das möglich. Ägypten hat große Anlagen zur Gasverflüssigung, die leer stehen. Die sind für 20 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr konzipiert. Israel braucht derzeit gerade einmal 8 Milliarden. Aber an Ägypten zu verkaufen ist unsicher. Die Regierung könnte sich ändern. Es gibt politische Probleme mit Israel. Ursprünglich gab es ein Abkommen über Gaslieferungen aus Ägypten nach Israel. Doch nach mehreren Anschlägen auf die gemeinsame Pipeline ruht der Vertrag. Trotzdem waren Anfang Februar offenbar Manager von Noble Energy am Flughafen von Kairo zu neuen Gesprächen. Klar wird, stärker als von den Weltmarktpreisen ist Israels Aufstieg zum Rohstoffexporteur von der Politik abhängig.
What's prevented the development has been the external.
Was die Entwicklung gestoppt hat, sind die externen geopolitischen Gegebenheiten. Ägypten hat kein Interesse an der Zusammenarbeit derzeit, die Türkei hat kein Interesse. Aus Sicherheitsgründen macht es keinen Sinn, eine schwimmende Anlage zur Gasverflüssigung zu betreiben. Das kostet Milliarden US-Dollar und nur eine Rakete kann alles zerstören. In Israel gibt es Forderungen, das Gas ausschließlich für den eigenen Energiebedarf zu verwenden. Israel wäre unabhängig von Preisschwankungen und mehr als 20 Jahre unabhängig von Importen, so Kagan. Noam Segev verlangt sogar, dass die israelische Regierung für die Förderung der Rohstoffe Verantwortung übernimmt. Segev ist Dozent für Energiepolitik und Gründer der NGO Energieforum Israel.
The country needs to build its capacity to
Der Staat muss die Fähigkeit erlangen, die Gasfelder zu betreiben. Man kann nicht von Energieunabhängigkeit sprechen, wenn man von einem Unternehmen wie Noble Energy abhängig ist, um das eigene Gas zu fördern. Vielleicht ändert Noble Energy ja sein Interesse irgendwann aus wirtschaftlichen Erwägungen.
Maybe for business reasons.
Die Regierung hat angekündigt, das Monopol von Noble Energy aufbrechen zu wollen. Exportgegner und Politiker der Opposition halten das für eine Finte. Denn nach israelischem Gesetz könnte die Regierung zumindest das Gasfeld Leviathan längst neu ausschreiben, da es ein halbes Jahr nach seiner Entdeckung durch Noble Energy nicht erschlossen worden ist.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres Wirtschaftspodcasts angelangt. Es verabschieden sich Gerd Georgi in der Technik und Hilke Fischer am Mikrofon. Danke fürs Zuhören und bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.